Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Heilige Geist schafft einen neuen Mut, dass der Mensch vor Gott fröhlich wird und Liebe zu ihm gewinnt und den Menschen mit fröhlichem Gemüte dient. Martin Luther, herzlich willkommen zum Gottesdienst mit heiligem Abendmahl, das wir feiern an diesem sechsten Sonntag nach Trinitatis. Wir vertrauen darauf, dass Gottes Geist in allen Zeichen und Gesten dieser Stunde wirkt. Wie herrlich gibst du, Herr, dich zu erkennen. Das haben wir schon intoniert gehört, das singen wir. Im Wechsel und in ganzen Versen beten wir den Psalm 139, Psalm 139 im Wechsel und in ganzen Versen gebetet. Wir beten ihn in zwei Gruppen und wir beginnen auf der Ambo, auf der Lesepultseite.
Herr, du erforschest mich und kennest mich.
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne.
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen.
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.
Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer,
so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.
Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein,
so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde.
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war.
Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.
Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß?
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege.
Diesem Morgen, schöpferischer Gott, sammeln wir Bilder, Geschichten, Verheißungen für die neue Woche, für unsere Wege. Wir vertrauen darauf, dass wir darin Kraft finden und dass das, was uns gesagt ist, uns gut tut. Und dass darin dein Atem, dein Hauch wohnt und lebendig ist und Friede wachsen kann. An diesem Morgen sind wir die Gemeinschaft der hoffenden und von dir befreiten Menschen unter deinem Angesicht. Nichts zwingt uns hierher. Und so legen wir vor dir ab, was uns nicht gut tut, und vertrauen auf dein Wort und auf deinen Geist und beten miteinander und füreinander in der Stille. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen. Thank you.
Die Schriftlesung am heutigen Sonntag steht in Offenbarung 1, 9 bis 17. Ein sehr mystischer und kraftvoller Text. Ich lese ihn nach der Übersetzung der Züricher Bibel. Ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, der mit euch Teil hat an der Herrschaft und mit euch in Jesus Christus ausharrt. Ich bin auf die Insel Patmos gekommen, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte in meinem Rücken eine mächtige Stimme wie eine Posaune. Die sprach: Was du zu sehen bekommst, das schreibe in ein Buch und schicke es den sieben Gemeinden. Nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die zu mir sprach. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter eine Gestalt, einem Menschensohn gleich, gekleidet in ein Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen geglüht, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und in seiner Rechten hielt er sieben Sterne. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Antlitz leuchtete, wie die Sonne strahlt in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Selig, die Gottes Wort hören und in ihrem Herzen bewahren. Amen. Wir singen nun das Lied Heilig, Heilig. Da ist uns leider ein Zahlendreher passiert. Es ist im Gesangbuch Nummer 596, im Neuliederbuch. Nee, im Gesangbuch, gell? Im Gesangbuch Nummer 596.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für diesen sechsten Sonntag nach Trinitatis steht im Buch des Propheten Jesaja im 43. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, da gibt es diesen Moment in den Ostererzählungen des Johannesevangeliums, in dem Maria von Magdala die Augen aufgehen und das Herz. Tränen überströmt, steht sie am Morgen vor dem leeren Felsengrab. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben, sagt sie zu den Himmelsboten, die dort sitzen. Und dann wendet sie sich um und sieht Jesus stehen und erkennt ihn nicht. Und er fragt, was weinst du? Wen suchst du? Und sie denkt, es ist der Aufseher der Grabstätten, der Gärtner. Und dann spricht er sie nochmals an und sagt ihren Namen, Maria. Und ihr gehen die Augen auf und sie sagt zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, mein Lehrer. Von einer Sekunde auf die andere ist ein Erkennen da. Erneuert sich ihr Herz. Erneuert sich die Wirklichkeit. Erneuert sich ihre ganze Welt. Aus Lähmung, Trauer, Ohnmacht wird ein Übermaß an Freude. Es braucht kein einziges weiteres Wort als diesen Namen. Die Vergangenheit ist in diesem einen Augenblick da und die Gegenwart und alle Zukunft und Trost und Hoffnung und Heilung und Erlösung. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht. Der Schriftsteller Patrick Roth nennt diesen Augenblick eine Magdalenensekunde. Eine Magdalenensekunde. Jener ungeheuerliche Moment, in dem ich angesprochen bin, in dem mein Name gerufen wird, in dem mein Leben gemeint ist, in dem ein Du mich erkennt und mich mit Namen nennt, in dem sich das zuvor und alles, was kommen könnte, auflöst hinein in diesen einen Augenblick, in dem mein Name, mein Ich und das Gegenüber, das mich anspricht, ineinander fließen zu einem großen schöpferischen Neuanfang. Viele Male gibt es in den biblischen Geschichten und Erzählungen solche Magdalenensekunden. Samuel, als der junge Samuel im Tempel des Nachts gerufen wird, dreimal hört er die Stimme, hört seinen Namen. Und erst als der alte Priester Eli ihm erklärt und mutmaßt, wer ihn da anspricht und ihn bittet zu antworten, hier bin ich, Herr, erst dann wacht Samuel zu einem neuen Leben und zum Propheten auf. Oder Jona, der Prophet Jona, er hört die Stimme, er hört seinen Namen, er hört, wie er bei seinem Namen gerufen wird, aber er entzieht sich, macht sich auf die Flucht, versucht zu verschwinden, sich aus dem Staub zu machen. Wieder wird er mit Namen angesprochen. Für ein paar Augenblicke wenigstens hört er. Von Frauen und Männern lesen wir es so durch die Geschichte Israels hindurch. Bei den Erzvätern, den Propheten, bei Mose am Dornbusch. Jener Moment, in dem der, der ihn anspricht am Rand der Wüste, ihm seinen Namen offenbart. Eigentlich eine grammatikalische Unmöglichkeit. Er nennt sich, ich werde da sein. Und wir nennen ihn, er wird da sein. Und das ist nicht dasselbe. Er nennt sich mit den hebräischen Buchstaben Yod, He, Wow, He. Ich bin, beziehungsweise ich werde es sein. Ich werde da sein, als der ich da sein werde. Dieses Du ist es, das Mose anspricht, das die Kinder Israels anspricht, das sich mit diesem Namen förmlich hineinneigt in die Anwesenheit. Dieses Du neigt sich hinein in das Jetzt. Und in diesem einen Augenblick, es ist ein Moment der Krise, immer irgendwie, in dieser Magdalenensekunde leuchtet auch der Namenssinn auf. Selbst wenn der große Zusammenhang von Ich und Du und Wir in der nächsten Sekunde wieder verloren gehen kann, in diesen Augenblicken werden Tote auferweckt, werden Menschen zu Prophetinnen und Propheten berufen, wird die Welt neu geschaffen, finden Frauen und Männer ihr neues Selbst. Ich bin da, dein Gott, der Heilige Israels. Und mit diesem Ich ist zugleich die erfahrene und erlebte und erlittene Geschichte da, die gemeinsame Geschichte. Wir lesen davon in unserem heutigen Predigttext und in dem Magdalenenmoment, den er uns gewährt. Auch hier werden wir Ohren und Augen Zeuginnen und Zeugen eines solchen Jetzt, eines solchen Moments. Und nun spricht der Herr, jetzt, Vöata. Und dann hören wir Namen Jakob und Israel, Jakob, der Stammvater Jakob, Jakob, dem in seinem Kampf mit Gott der Name Israel verliehen wird. Du hast mit Gott gekämpft. Und Israel, die Nachkommenschaft Jakobs durch die Generationen hindurch. Diese Worte sind gesagt im zweiten Teil des Prophetenbuches Jesaja. Sie sind nicht zu einer Frau am Grab gesagt, aber doch zu Menschen, die ihren Ort in der Welt verloren haben, die im babylonischen Exil sind, die Sehnsucht haben nach sich selber, nach ihrer Heimat. Ihnen ist gesagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und indem ihre Namen genannt werden, ist zugleich ihre Geschichte da. Die Namen und ihre Geschichte sind untrennbar verbunden. Eine gemeinsame Geschichte der Menschen und dieses Gottes mit seinem besonderen Namen. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Die Befreiung aus der Sklavenzeit und Fronarbeit in Ägypten. Alle Not, alle Entbehrung, alle Bewahrung, alle Wunder, alle Verirrungen sind da und erinnert. Wenn du hinübergehst durch die Wasser, bin ich mit dir. Und die drei Männer im Feuer aus dem Danielbuch sind da. Sie werden um ihrer Treue zu diesem Gott willen von Nebukadnezar in den Feuerofen geworfen und sie verbrennen nicht. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen und die Flamme wird dich nicht verzehren. Es fällt mir endlos schwer, diesen kleinen Passus aus dem zweiten Teil des Jesaja-Buches so einfach zu lesen. Angesichts der Shoah, angesichts der Todesmärsche, der Gaskammern und der Verbrennungsöfen. Wer würde, wenn er es versuchte, nicht selbst hineinstürzen in einen Strudel voller Gotteszweifel, voller Erinnerung auch an unsere eigene gemeinsame Geschichte mit den jüdischen Menschen, voller Erschütterungen im Blick auf die Gräuel, die Menschen jetzt antun, in diesen Tagen. Wieder von Neuem werden Menschen mit Namen und Geschichten zu namenlosen Opfern, deren Würde letztlich deren Namen beraubt wird. Es ist nicht leicht, diese Worte im Gottesdienst zu lesen und zu sagen, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Liebe Gemeinde, vielleicht war es niemals leicht. Vielleicht ist es niemals leicht, diese Sätze auszusprechen und niederzuschreiben. Über die geschichtlichen Zusammenhänge und Hintergründe dieser Heilsverheißung im zweiten Teil des Jesaja-Buches war man lange Zeit sicher. An zwei Stellen wird der Perserkönig Kyros namentlich genannt. Er ist es, der die Herrschaft des Babylonischen Reiches und damit die Gefangenschaft der Israeliten in Babel beenden soll, und zwar als beauftragtes Werkzeug Gottes. Gott wird einen Mann erwecken, der von Osten her unaufgefochten herbeiziehen und Völker und Könige unterwerfen wird. Und Kyros, der persische Großkönig, der Begründer des persischen Weltreiches, der um 530 vor Christus gestorben ist, wäre dann so etwas wie das Werkzeug des Gottes Israels und hätte kein anderes Ziel verfolgt als die Wiederherstellung der jüdischen Gemeinde in Jerusalem. Nach allem, was wir wissen, hatte die Herrschaft des Kyros Palästina damals noch gar nicht erreicht und der Tempel wurde erst unter seinen Nachfolgern aufgebaut. Und irgendwann war klar, so historisieren können wir diese Jesaja-Texte gar nicht lesen. Und vielleicht müssten diese Worte viel grundsätzlicher und prinzipieller gedeutet und verstanden werden. Vielleicht müssten diese Verheißungen schon von Anfang an ankämpfen gegen alle anderen Geschichten und Infragestellungen und Tragödien, die zur Geschichte Israels gehören. Die Jetzt- und Magdalenenmomente einer in ihrer Existenz bedrohten Tempelgemeinde am Rand des persischen Weltreichs. Vielleicht waren das die weltgeschichtlichen Hintergründe. Denn ein anderes sind die Erfahrungen und die Erlösungen, die sich in den Lebensgeschichten der Menschen widerspiegeln. Sie sind auf ihre Weise hineingeflossen in die Verheißungen und Hoffnungen und in die Theologie Israels. nicht die große Weltgeschichte. Dennoch, dieses Verheißungswort aus dem zweiten Jesaja-Buch öffnet die Horizonte weit, sehr weit, weit über die Geschichte Israels in der babylonischen und persischen Zeit. Es geht hinüber bis in die Erschaffung der Welt und auch der Menschen. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht. Es geht hin bis zu Adam. Es geht hin bis zum ersten Ruf, in dem Gott nach seinem Geschöpf fragt, Adam, wo bist du? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und Adam weiß um Gut und Böse. Und er verbirgt sich. Und Gott sucht sein Gegenüber. Und Adam antwortet, hier bin ich, Hineni. Und es hört sich fast so an wie der Gottesname, ich bin da. Aber es könnte auch heißen, schau doch ein bisschen um dich herum, hier bin ich. Oder such mich doch Gott. Und es wäre die Frage, wer hier der wirklich Verborgene ist. Dieser Gott mit seinem Namen oder wir Menschen mit unseren Namen und unseren Geheimnissen und unserer Rätselhaftigkeit und unserer Verschlossenheit und unserer Verlorenheit und unseren Irrungen und Wirrungen und Irrtümern. Und es wäre die Frage, ob Gott nicht sehr viel offenbarer ist, als wir meinen, und ob das wahre Rätsel nicht wir sind, mit unserer Blindheit und Hemmungslosigkeit, mit unserem Hang zur Gewalt und unserer Fähigkeit zu lieben und zu leben und uns dahin zu geben, auch für andere. Das alles liegt ja in uns und wir verstehen es nicht wirklich. Und es wäre die Frage, ob wir nicht mehr als alles andere eine Ansprache, ein Du brauchen, das uns unseren Namen sagt und unsere Geschichte und uns darin unsere Würde zurückgibt. Und das uns mit Momenten beschenkt, in denen das Leben und das Dasein und das Miteinander wieder einleuchtet. Liebe Gemeinde, von 1987 bis 1990, 3 Jahre lang, war Peter Handke zu Fuß unterwegs. In Griechenland, Ägypten, Japan, Jugoslawien, Spanien, in ganz Europa, und hat Notizbücher gefüllt mit Dingen, die er beobachtet hat. Er ist auch in Santiago de Compostela gewesen, besucht dort die berühmte Kathedralkirche über der Grabstätte, die dem Apostel Jakobus zugeschrieben wird, das Ziel der Jakobswege. Am Eingangsportal, dem sogenannten Portal der Glorie, hält er sich auf. Er sieht und er staunt und er schreibt, was könntest du von den romanischen Figuren vor allem lernen, fragt er. Hingegebenheit ist seine erste Antwort. Das sind alle die zusammen, zu denen man eigentlich gehören sollte, schreibt er. Warum aber gehört man nicht zu ihnen? Schau doch, wie der Prophet Daniel lacht und der Prophet Jesaja ebenso. Und ebenso der vielsagende Jeremias. Und dazu das Schauen des Moses, das sagt zu spät. Und alle die Propheten, die, wie sie dabei jung sind. Und auch die Evangelisten sind jung. Und auch die singenden alten Musikanten der Apokalypse sind durch die Reihe jung. Und eigentlich stimmen sie alle vom Kreisbogen unten bis zum letzten Kreis oben erst ein. Es wird erst an. Und er erinnert an jene Momente, in denen Menschen ihre Bestimmung wiederfinden und die Freude nach einer langen Wanderschaft oft und auch ihren Namen. An jene Magdalenenmomente, in denen sie berührt sind von gestern und morgen, vom Jetzt und von diesem Gott, der mit ihnen unterwegs ist. Und er erinnert an die Geschichten, in denen uns solche Momente begegnen. Und er erinnert auch an jenes Zeichen, das wir empfangen haben, das wir mit uns tragen manchmal fast vergessen, dass die Vergegenwärtigung jenes ewigen Augenblicks ist, der uns unseren Namen als Kinder Gottes schenkt, die Erinnerung an unsere Taufe. Und da schreibt Hanke, in der Säule am Grund, großes weißes Traumgesicht, schläft Jesse schon wieder. Über ihm musiziert im Baum der König David. Ein anderer König rührt mit dem Finger an die Rillen seines Zepters und ganz oben thront der Gottvater mit seinem Kind im Schoß. Die Riesengeisttaube darüber im ewigen Sturzflug, ganz unten die Pilger, Stirn auf die Stirn mit Santiago, die Hand mit allen gespreizten Fingern hinauf in die Astzwischenräume von Jesses Baum. Und diese Zwischenräume, wie die Haut zwischen gespreizten Fingern, leuchten hell. Baum wächst unterm Bart hervor, aus Hals oder Brust gestützt die Hand ans Ohr, das den Traum hört. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich sage Ja zu Wasser, Kelch und Brot, Wegzehrung, Zeichen, Zuspruch in der Not. Das tun wir jetzt, indem wir miteinander das heilige Abendmahl feiern, indem wir uns in diesen Zeichen die Vergewisserung zusprechen lassen, dass der lebendige Gott mit uns auf dem Weg ist, dass sein Segen uns begleitet, dass das Evangelium von Jesus Christus seine österliche Kraft an allen Orten, an denen es verkündet und geteilt, mitgeteilt wird, entfaltet. So feiern wir das heilige Abendmahl und wir bekennen dazu den Glauben, der uns zugetraut ist. Und wenn es Ihnen möglich ist, stehen wir dazu auf.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Lebendiger Gott, du traust uns zu, Licht zu sein. Ihr seid das Licht der Welt, so sagst du in und durch Jesus Christus. Lebt als Kinder des Lichts, so sagst du uns. Wir brauchen dazu deine Hilfe, dass wir gut miteinander umgehen und mit uns selber. Du siehst die Momente unserer Ohnmacht und unserer Schwäche und auch die Situationen, in denen wir schuldig geworden sind, aneinander. Deine Hilfe suchen wir und deine Stärkung gewähre sie uns in der Gemeinschaft dieses Mahles. Sieh gnädig an, wo wir einander nicht gerecht geworden sind. Befreie unsere Gewissen. Komm als der Lebendige in unser Leben. Kläre, weise zurecht, richte uns auf. Ist das auch eure Bitte, so sprecht ja.
Ja.
So lasst uns Gott anrufen und im Namen Jesu singen, Christe, du Lamm Gottes. So hört, was ich euch im Namen Jesu Christi zusprechen darf. Die zu Christus gehören, sind neu geschaffen, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Freut euch, lebt als die Befreiten, singt und lobt den Herrn. Danket dem Herrn. heilsam deine Nähe, belebend deine Liebe, stärkend deine Güte, so wirkst du, Gott des Himmels und der Erde. So bist du mitten unter uns, jetzt, wenn wir miteinander das Brot brechen und den Wein teilen. Brot des Lebens, Kelch des Heils, verbunden durch deine heilige Geistkraft. Mit dir und mit allem, was lebt, dir danken wir dafür. Gott, Atem des Lebens, heilige Brot und Kelch, so werden sie uns zu Speisen des Himmels. Heilige auch uns, so werden wir einander zu Schwestern und Brüdern, ein Leib auf Erden, voll Liebe und Sorge in der Welt. Im Angesicht eines jeden Menschen sehen wir dich, Jesus Christus. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach's. Und sprach: Nehmet und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Du bist unser Gott, wir danken dir. Aus deiner Hand empfangen wir alles, was wir brauchen. Wir essen vom Brot des Lebens. Wir trinken aus dem Kelch des Heils. Voller Freude feiern wir, dass wir deine Kinder sind. Amen. Wir feiern das heilige Abendmahl mit Traubensaft und mit Wein. Den Saft gibt es hier auf der Lesepult, auf der Ambo-Seite. Den Wein reichen wir an der Altarseite, und wir versuchen, einen großen Kreis miteinander zu bilden. Wenn es Ihnen Mühe macht, so lange zu stehen, dürfen Sie sich gerne zwischendurch setzen, oder Sie nehmen sich einen Stuhl oder etwas, wo Sie sich ein bisschen anlehnen können. So kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Nehmt und esst vom Brot des Lebens. reichen uns zum Zeichen des Friedens die Hand.
So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Geht hin im Frieden Christi. Amen.
Lasst uns Gott für seine Gabe danken. Lobe den Herrn, meine Seele.
Seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele.
Nicht, was er dir Gutes getan hat.
Der dir alle deine Sünde vergibt.
Und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst.
Dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
So wollen wir beten. Gottes Lebens, himmlischer Vater, voller Erwartung gehen wir in diese neue Woche, gehen hinein in unsere Welt. Es ist gut zu hören und darauf zu vertrauen, dass du uns nahe bist auf unseren Wegen, wie Mutter und Vater, guter Hirte und Fels, Freund und treuer Begleiter. Danke für alles, was uns mit dir und miteinander verbindet. Danke für die Fülle an Gaben, die wir aus deiner Hand empfangen, für Brot und Wein. Danke, Gott, dass wir in der Unruhe und Gewaltsamkeit dieser Welt in Leid und Ohnmacht einen Halt haben, dass wir atmen können, dass du uns Frieden schenkst, dass wir Botinnen und Boten deines Evangeliums sind. Heute beten wir für die vielen, die Gewalt und Not leiden, und legen unsere Bitte in Jesu Worte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er ist das Brot, er ist der Wein.
Die Kollekte des letzten Sonntages betrug 160,11 €. Ganz herzlichen Dank hierfür. Die heutige Kollekte ist für die Unterstützung pflegebedürftiger Menschen im Bereich unserer Kirchengemeinde bedacht. Zeit zum Zuhören, zum Helfen, zum Beraten oder einfach nur Dasein. Das ist selten geworden in der häuslichen Pflege. Mit dem Projekt Diakonie Plus, mehr Zeit für Pflege, unterstützen wir als Hospitalkirchengemeinde diese Arbeit der Diakoniestation. Ganz herzlichen Dank für Ihre großzügige Unterstützung hierfür. Wir laden Sie zu folgenden Veranstaltungen und Gottesdiensten ein. Dienstag, 18.07., 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr im Kunstmuseum wieder Betrachtungen, Prominente erklären Kunst. Dann abends von 18 bis 19.30 Uhr in der Reihe Vita Contemplativa, Hendrik Herbst, Lehre der Vollkommenheit. Und gleich am nächsten Mittwochabend, 18 bis 19.30 Uhr, in der Reihe Einsichten, die lebendig bleiben müssen, das Ethikcafé mit dem Thema Martha Nussbaum, Ethik und die Emotionen. Am nächsten Sonntag, dem 23. Juli, ist hier um 11 Uhr wieder Gottesdienst, und zwar ein ganz besonderer. Der württembergische Kammerchor kommt wieder zu uns mit seiner herrlichen Musik. Wir freuen uns sehr darauf. Ganz herzliche Einladung hierfür.
Und bevor wir die Friedensbitte singen, heute gibt es den Kirchencafé nicht drüben im Hospitalhof, weil dort eine sehr eindrucksvolle Sache, dass interreligiöse Frauenmahl gefeiert wird. Also wir werden wahrscheinlich zeitgleich uns begegnen im Innenhof mit verschiedenen Frauen aus unterschiedlichen religiösen Kontexten. Und vielleicht gibt es da auch die eine oder andere Möglichkeit zu sprechen. Wir haben den Kaffee hier. Wenn es Ihnen zu heiß ist draußen, dürfen Sie auch gerne in die Kirche kommen und sich hier hinsetzen. Nun singen wir Verleih uns Frieden gnädiglich. Geht in diesen Tag, in diese Woche mit dem Zuspruch und der Verheißung des göttlichen Segens. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Musik.